Ich würde das kurz mal zitieren. Also Political Correctness ist eine Einstellung, die alle Ausdrucksweisen und Handlungen ablehnt, durch die jemand aufgrund seiner ethnischen Herkunft, seines Geschlechts, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht, seiner körperlichen oder geistigen Behinderung oder sexuellen Neigung diskriminiert wird, laut Duden. Und genau gemeint ist dann ja erstmal ein sozusagen nicht kränkendes Sprechen, schreiben Sie dann auch, und Handeln gegenüber benachteiligten Menschengruppen. Also zusammenfassend könnte man sagen, es geht um sowas wie einen bewussten und sensiblen Umgang mit Sprache, der sich an Werten wie Gleichheit und Gerechtigkeit orientiert. Vielleicht zusammengefasst, ich habe mich da gefragt, widerspricht aber in gewisser Weise dieser Begriff Political Correctness, der ja schon das Wort Korrektheit in sich trägt, nicht auch in einer gewissen Weise diesem bewussten Umgang mit Sprache, weil eigentlich, wenn ich jetzt sozusagen eine objektive Korrektheit in Anführungszeichen vorgebe, also das, was richtig oder falsch sein kann, dann ist es ja wie so eine Art Regelwerk, an das sich dann Menschen halten können, und dadurch rückt doch vielleicht dann auch dieser bewusste Umgang mit Sprache in den Hintergrund. Deswegen wollte ich Sie zum einen fragen, woher kommt eigentlich die Bezeichnung Political Correctness ursprünglich oder vielleicht auch von wem? Und können Sie diesen Widerspruch für mich auflösen?
Ja, also um einen Widerspruch handelt es sich nicht, denn Political Correctness ist ein historischer Begriff. Der ist in den 70er, 80er Jahren ist er populärer geworden. Er war eigentlich ein Begriff, ein linker Begriff aus der kommunistischen Szene, der verwendet worden ist in einer durchaus auch ironisch gemeinten Weise gegen die, wie Sie das genannt haben, die politisch korrekten Kader, die alles 150-prozentig gemacht haben, was von der Parteilinie gepredigt worden ist. In der amerikanischen Linken war das in Anlehnung und in Abgrenzung dann auch zu östlichen russischen Linken, beziehungsweise in diesem Zusammenhang, es ging um die Kadertreue. In der Hinsicht war Political Correctness ein ironischer Begriff, der auch gemeint hat oder was damit auch beabsichtigt war, eine kritische Haltung gegenüber zu viel Linientreue zum Ausdruck zu bringen. Linientreue im Sinne von Kadergehorsam. Im Vordergrund steht natürlich das, wie ich das nenne, anerkennungsorientierte Sprechen gegenüber Minderheiten und ausgegrenzten Gruppen, die damit erstmal auch eine Stimme bekommen sollen. Was als Political Correctness dann ein Begriff geworden ist, aber ein negativer Begriff. Und das hat damit zu tun, dass Political Correctness eigentlich gar kein Substantiv war. Es war ja am Anfang nur gebraucht als, dass es politically correct, also als Adjektiv. Und zu einem Substantiv ist es dann erst in den späten 80er, frühen 90er Jahren geworden, als das nämlich von der rechten Rechtspopulisten oder angefangen mit George W. Bush Anfang der 90er Jahre, als das zu einem Begriff geworden ist, um die Linke zu diskreditieren. Damit ist der ironische Unterton komplett hinten rausgefallen. Es ist nur noch übrig geblieben, ja, die politische Korrektheit, das ist ein Sammelsurium von wilden Linken, die uns aufoktroyieren wollen, wie wir zu sprechen haben und auch wie wir zu denken haben. Insofern ist die Idee von politically correct zu political correctness in der Weise verändert worden, dass das ein Abgrenzungs- und ein Stigmatisierungsbegriff geworden ist.
Sie haben gerade schon angesprochen, dass ja von bestimmten Strömungen in Europa und Nordamerika, Sie haben jetzt, glaube ich, die AfD gerade benannt, also autoritäre, nationalistische, politische Strömungen, dass die häufig Kritik üben an political correctness. Sie haben jetzt gesagt, um die Linke damit zu diskreditieren oder bestimmte linke Strömungen. Sie schreiben in Ihrem Buch aber auch, dass sich diese Kritik daran selber auch als Erfolg von emanzipatorischen Bewegungen deuten lässt, weil ja die Forderungen offenbar immerhin gehört werden und dann eben auch so eine Abwehr produzieren. Woher kommt denn diese Abwehr eigentlich genau?
Die Abwehr gegen Political Correctness, die kommt daher, dass damit Vorrechte oder Privilegien hinterfragt werden, die sonst, das steckt ja auch in Privilegien drin, dass sie selbstverständlich sind und dass die nicht hinterfragt werden. Was damit überhaupt thematisiert wird, ist das Vorrecht als, wie das dann hauptsächlich dann auch Grundlage der Kritik ist, weiße alte Männer, dass die die Definitionsmacht drüber haben, wie Gesellschaft funktioniert und was gemacht wird und damit andere Stimmen hinten runterfallen, dass damit andere Stimmen nicht gehört werden. Insofern ist Political Correctness ist auch eine Selbstermächtigung, ist auch der Ruf danach, gehört zu werden. Und wenn dann auf einmal Leute oder Gruppen Mitspracherecht haben wollen, die vorher ganz selbstverständlich gar nicht gefragt worden sind oder einfach diffamiert worden sind, dann ist das natürlich eine Herausforderung für, man kann sagen, die herrschende Klasse oder diejenigen, die bis jetzt am Ruder gesessen sind und das Meinungsmonopol hatten oder zumindest die Meinungsübermacht, wenn das hinterfragt wird, also wenn Selbstverständlichkeiten hinterfragt werden, dann ist es eine sehr häufige Reaktion, dass dann Leute damit reagieren und sagen, nee, die wollen mir meine Vorrechte wegnehmen, aber die wollen mir das Sprechen verbieten oder Denkverbot. Das ist dann so eine Reaktion darauf.
Also es geht eigentlich darum, dass ja Menschen, die das Meinungsmonopol vorher inne hatten, dass die Privilegien nicht abgeben wollen, die sie dann bedroht sehen durch ja diesen Anspruch der politischen Korrektheit. In ihrem Buch, da schreiben sie, und da zitiere ich jetzt auch einfach mal, wenn ich von BürgerInnen statt von Bürgern schreibe und Begriffe wie das N-Wort vermeide, treffe ich damit Aussagen über Geschlechtergerechtigkeit, Sexismus, Rassismus und nicht diskriminierende Sprache, verteidige bestimmte Sprachnormen und lehne andere ab. Wie ich über Political Correctness schreibe, ist meine Positionierung dazu. Und Denken, Sprechen und Handeln verschmelzen im Verständnis von Political Correctness, weil der Begriff Political Correctness kontext- und milieuabhängig ist. Zitat Ende. Ich habe einen Text noch gelesen, geschrieben von dem antifaschistischen Frauenblog Leipzig. Der wurde veröffentlicht in einem Sammelband, der hieß Feministisch Streiten. Und in diesem Text, da werfen die AutorInnen bestimmten, ja, ich nenne es jetzt mal postmodernen oder poststrukturalistischen Strömungen vor, also der Sprachkritik, dass die Sprache als wirklichkeitsgestaltend überhöht werde und die materielle Welt in Diskurse auflöst. Also es ist letztlich die Kritik, dass Sprache und Handeln gleichgesetzt werde, was Sie ja so ein bisschen in dem Zitat, was ich eben ja vorgelesen habe, ja auch behaupten, dass es da eine Verschmelzung gibt zwischen Handeln und Sprache. Und letztlich schreiben dann diese AutorInnen auch wieder Zitat, dass das Individuum unendliche Möglichkeiten haben soll, durch bloßes Benennen den Gegenstand der Kritik zu verändern. Das ist eine recht naive Halluzination. Wie stehen Sie zu diesem Vorwurf?
Naja, für eine Halluzination halte ich das nicht. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Sprechen und Handeln, das ist völlig klar. Aber es gibt auch eine Verbindung dazwischen und um diese Verbindung geht es in der ganzen Diskussion um Political Correctness. Wenn Sie beispielsweise die ganze Diskussion um, die wir jetzt ja um Covid-19, Corona haben, das Maskenverbot beziehungsweise Maskengebot. Die Ablehnung gegenüber der Maske hat ja auch Konjunktur gehabt mit dem damaligen US-Präsidenten, der sich da vehement gewehrt hat. Da kommt sehr deutlich und sehr gut zusammen, worum es Political Correctness geht, nämlich Anerkennung und Respekt gegenüber Menschen, die es möglicherweise oder oft sogar schwerer haben als man selbst. Und das hieße dann den Respekt damit bekunden, dass ich mir eine Maske aufsetze, was ja nicht die Welt ist. Oder ich bekunde Respekt, dass ich Leute so anspreche, wie sie gern angesprochen werden wollen. Und nicht im Gegenteil, dass ich dann eine Sprache verwende, die andere ausgrenzt. Insofern ist das Sprechen, es fällt natürlich nicht mit Handeln zusammen, wenn man damit Diskriminierungsstrukturen wie unterschiedliche Gehälter für Geschlechter und so weiter verwendet, das ist klar. Aber es ist die Grundlage. Und das wird beispielsweise auch deutlich, wenn man sich anguckt, wie am 6. Januar in Washington, wie der Mob aufgehetzt durch die Rede beziehungsweise durch das Aufpeitschen des damaligen Präsidenten, wie die zum Kapitol gezogen sind und das besetzt haben. 5 Tote waren die Folge. Da braucht man auch nicht drum rumreden und sagen, dass Sprache keine Folgen hat. Das hat natürlich Folgen. Vielleicht hätten die das sonst auch gemacht. Vielleicht nicht, aber es ist ein sehr deutlicher Zusammenhang, der in dem Impeachment-Prozess ja jetzt auch festgestellt worden ist mit Mehrheit, wenn auch nicht mit Zweidrittelmehrheit. Also es ist ganz klar, dass Sprache Folgen hat. Und je nachdem, wie wir reden, bereiten wir den Boden für etwas, was dann auch gesellschaftliche Realität wird. Und da in Deutschland haben wir ja die besten Beispiele dafür, wenn wir uns die NS-Sprache angucken, die ja jetzt auch teilweise wieder auflebt. Das heißt, so wie ich spreche, damit schlage ich eine Schneise für das, was denkbar ist, was ausgesprochen werden kann, was dann auch immer ein Stück weit näher zur Realisierung kommt. Und welche Folgen das hat, das sehen wir ja auch sehr deutlich hier in Deutschland.
Also es ist ein wechselseitiges Verhältnis zwischen Handeln oder zwischen ja, der Welt, der realen Welt und Sprache, wenn überhaupt diese Trennung in der Form so funktioniert. Ich würde gern aber trotzdem diesen Aspekt, den dieses Kollektiv, das ich gerade zitiert habe, aufgegriffen hat, nochmal weiterführen, weil ich mich manchmal schon frage, ob es am Ende nicht aber auch zu starken Diskrepanzen kommen kann zwischen Sprechen und Handeln. Also es gibt ja auch ein Konzept, ich habe mich mit dem beschäftigt, habe aber gesehen, dass Sie das auch anführen in Ihrem Buch der rhetorischen Modernisierung von Angelika Wetterer, die ja sagt, es gibt vielleicht auf so einer Sprechebene oder auf einer gedanklichen Ebene vielleicht sogar auch ja einen Fortschritt im Sinne von, es ist jetzt irgendwie klar, jetzt zum Beispiel, wenn wir an Sexismen denken, dass Frauen natürlich nicht mehr nur am Herd stehen sollen. Das wissen wir und das sagen wir natürlich auch nicht mehr, weil sonst werden wir dann dafür abgewertet. Ob sich das dann aber im Handeln wirklich auch niederschlägt, dieses progressive Denken, ist dann aber eigentlich eine andere Frage. Läuft man da nicht mit dieser politischen Korrektheit vielleicht auch die Gefahr, sich auszuruhen auf der Sprache und durch die richtige Wortwahl sich quasi der eigentlichen Besserung im Handeln, sage ich jetzt mal, zu entziehen?
Das denke ich nicht. Natürlich kann man den größten Quatsch reden, schön verpackt, aber das hält man nicht lang durch, beziehungsweise dann trifft es auf irgendwelche Kontexte, wo es nicht mehr funktioniert. Natürlich kann man zwischen dem, was man sagt und was man tut, kann es einen großen Unterschied geben. Also dafür haben wir ja auch den Begriff des Euphemismus, also der beschönigenden Sprechweise, die aber völlig das konterkariert, was man dann tatsächlich tut. Also gibt's ja auch gute Beispiele und das finde ich sehr gut, sich darum auch zu kümmern. Aber das steht nicht im Widerspruch dazu, sich politisch korrekt auszudrücken. Weil wenn Sie sich vorstellen, Sie sprechen politisch korrekt, versuchen mit Ihrer eigenen Sprachwahl jemanden auch eine Anerkennung zukommen zu lassen. Damit schaffen Sie ein Klima, wo sich andere auch entsprechend äußern können und äußern werden. Und dieses Klima, um das dann wieder zu konterkarieren oder da wieder zurückzugehen, ist dann ein immer größerer Aufwand erforderlich oder Sie verstricken sich immer weiter in Widersprüche. Dieses sich in Widersprüche verstricken, das ist dann ein Punkt, wo man dann zeigen kann, naja, soweit ist es dann nicht her damit. Und dann könnte man tatsächlich sagen, dieses politisch korrekte Sprechen war nicht politisch korrekt sprechen im Sinn von einer Einheit oder einem Zusammenfließen von Denken und Handeln, sondern das war einfach euphemistisch. Und da müssen wir natürlich unterscheiden, das ist klar.
Jetzt kann politisch korrektes Sprechen ja einerseits bedeuten, ich nenne es jetzt mal eine inklusive Sprache zu verwenden, in der eben bestimmte Gruppen mit benannt werden. Also das zeigt sich ja ganz oft eben bei Geschlechterfragen, wer ist eigentlich in der Sprache mitbenannt, wer nicht. Jetzt gibt es aber auch den Anteil von politisch korrektem Sprechen, der darin besteht, dass man auch mit Sprache Gewalt reproduzieren kann, also vor allem, wenn es dann um explizit diskriminierende Wortwahl geht. Ich komme nochmal zurück auf den Frauenblock in Leipzig, die sagen, sie finden es aber gefährlich, quasi gleichzusetzen, die Gewalt der Sprache mit der Gewalt der Handlung selbst und dass das dann häufig dazu führt, dass man zum Beispiel über gesellschaftliche Problemlagen wie eine Vergewaltigungskultur nicht mehr sprechen kann, weil diese Wörter nicht mehr verwendet werden können, weil sie eventuell Gewalt reproduzieren könnten. Wie stehen Sie da dazu?
Das würde ich auch nicht in der Form jetzt so sehen. Da würde ich eher darauf verweisen, dass eine entsprechende Sprache erstmal die Grundlage dafür schaffen kann und muss, dass man Dinge überhaupt erst benennen und als Dinge anerkennen kann. Vergewaltigungen in der Ehe gab es lang nicht, weil es dafür nicht die Sprache gab entsprechend. Das ist ein wichtiger Punkt. Und zu dem, was Sie sagen, dass man dann mit Sprache die Handlungen oder Sprache und Handlung in eins setzt, theoretisch geht das. Das müsste man dann am konkreten Fall prüfen. Aber ich sehe das jetzt nicht in der Form als eine Gefahr, dass man, wenn man über Gewalthandlungen, sprachliche Gewalthandlungen, wenn man die benennt, dass damit eine Relativierung stattfindet von dem, ja, was wären dann die anderen Dinge, die damit relativiert werden. Das müsste man dann auch sehr konkret und sehr genau benennen.
Mhm. Um jetzt nochmal auf den ersten Aspekt zurückzukommen, den ich gerade benannt habe, was politisch korrekte Sprache bedeuten kann, also diesen inklusiven Aspekt, da stelle ich mir die Frage, wie denn eigentlich konkret bestimmt werden kann, ab wann Sprache inklusiv ist und demnach dann auch politisch korrekt ist. Also ich spreche jetzt einfach mal über Ihre Sprache in Ihrem Buch oder auch wie wir beide jetzt gerade uns hier unterhalten. Das ist ja eine durchaus unzugängliche Sprache für sehr viele gesellschaftliche Gruppen. Wie zieht man da eine Grenze und ab wann kann ich jetzt sagen, ich drücke mich politisch korrekt im Sinne von inklusiv aus und wann nicht mehr?
Die Grenze, die können Sie nicht vorab festlegen in der Hinsicht, dass Sie sagen, das ist richtig und das ist falsch, jetzt definitiv für alle Zusammenhänge oder ja Zusammenhänge, denn politische Korrektheit ist wie Sprache kontextabhängig. Ich drücke mich, Sie haben es ja auch gesagt, ich drücke mich mit Ihnen anders aus als bei einer Familienfeier oder auch in einem studentischen Seminar. Natürlich passe ich meine Sprache dem Zusammenhang an und je nachdem, in welchem Zusammenhang ich bin, drücke ich mich ganz spezifisch bezogen auf die Leute, die angesprochen sind oder nicht, auch unterschiedlich aus. Also was da grundlegend leitend sein sollte, dass diejenigen, die angesprochen sind oder über die man spricht, die vielleicht gerade nicht die angesprochen sind, sondern über die man spricht, dass die mit der Wortwahl auch okay wären. Also dass ich beispielsweise das N-Wort nicht benutze, das ist ja inzwischen allgemeiner Menschenverstand. Und wer das trotzdem noch tut und auch sich damit rechtfertigt und sagt, ich habe es aber nicht so gemeint, dann reicht das nicht zu sagen, ich habe es nicht so gemeint, auch wenn er oder sie das tatsächlich nicht so gemeint hat. Aber dazu gehört dann schon, oder das erwarte ich dann schon von jemand, dass der oder die sich mit bestimmten Wörtern, wo allgemein bekannt ist, dass die verletzend oder diskriminierend sind, dass die jemand nicht verwendet oder aber bei einer Doch-Verwendung dann sich einfach drüber im Klaren ist, dass man für sich das Recht beansprucht, andere beleidigen zu wollen und auch beleidigen zu dürfen. Und das ist dann wieder dieses Privilegierte, dieses gerade der Punkt, der bei Political Correctness auch kritisiert wird, dass Menschen sich überhaupt nicht auseinandersetzen wollen, vielleicht auch nicht können mit den eigenen Privilegien und ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass das okay ist, so wie ich rede. Also vielleicht als Beispiel dafür, was wir alle kennen, die Frage, wenn ich jemand auf der Straße sehe, der oder die nicht so aussieht wie der Durchschnittsmensch hier im Lande, woher kommst du oder woher kommen sie? Das ist eine Frage, die bei vielen, die so angesprochen werden, einfach nur noch nervig ist, weil sie das jeden Tag immer wieder zu hören kriegen und sich immer wieder rechtfertigen müssen, auch wenn sie hier aufgewachsen sind, die Sprache sprechen und. Insofern ist es völlig verständlich oder klar, dass diese Sprache berechtigterweise auch als nervig und auch als Angriff wahrgenommen wird oder wahrgenommen werden kann, weil dahinter verbirgt sich ja sehr oft auch die Haltung, was willst du hier eigentlich, du siehst nicht so aus wie die meisten Leute hier, du gehörst hier nicht her, hau ab. Das verbirgt sich oft dahinter. Es kann sich aber auch dahinter verbergen, hey, wo kommst du her? Ich glaube, du hast irgendwas erlebt, was ich möglicherweise nicht erlebt habe. Erzähl mir deine Geschichte. Das kann auch eine Haltung sein. Und insofern können Sie jetzt nicht absolut sagen, bestimmte Ausdrucksweisen, denke ich schon, wie das N-Wort, aber viele Ausdrucksweisen, da kann man von vornherein sagen, die sind total daneben, darf man nicht, soll man nicht und bei anderen ist es okay, es hängt sehr stark vom Kontext ab. Und je nachdem, in welchem Umfeld ich bin, kann ich mich anders äußern. Oder auch das Gleiche mit Witzen. Also ich würde beispielsweise nie jüdische Witze verbreiten und das sollten die meisten Leute auch nicht tun, aber jüdische Menschen unter sich machen Witze über jüdische Menschen, was völlig okay ist. Aber das ist ein anderer Hintergrund und den muss man einfach immer mit berücksichtigen.
Mhm. Sie hatten vorhin schon angesprochen, die Sprache des NS und wie die jetzt auch heute wieder ja vielleicht auferlebt. Ich habe tatsächlich erst vor kurzem auf Instagram so einen Post gesehen, wo eine Person einige Redewendungen aufgelistet hatte, die ursprünglich im NS quasi neu besetzt oder auch neu entstanden sind. Beispielsweise der Ausdruck Nacht- und Nebelaktion, der bezieht sich auf einen Erlass des Oberkommandos der Wehrmacht von 1941, nachdem auf Hitlers Weisung Widerstandskämpfer in besetzten Gebieten in Anführungszeichen ins Reich überführt und ohne jede Mitteilung hingerichtet oder in Konzentrationslager eingewiesen wurden. Also so mal als Beispiel eine Redewendung, die heute ja, würde ich sagen, schon sehr, sehr viel oder ganz normal verwendet wird. Oder ähnlich auch ist es bei dem Adjektiv asozial. Da kennen Sie ja sicherlich die Wortherkunft oder den Zusammenhang im NS, wo oft Menschen mit bezeichnet wurden, die arbeitslos waren oder auf der Straße gewohnt haben, um diese dann abzuwerten. Und das ist ein Wort, das sehr, sehr viel im Sprachgebrauch heute vorkommt. Und wenn man da mit Leuten drüber spricht oder da eine Kritik übt, wenn dieses Wort fällt, dann fallen oft auch Argumente wie, ich meine das ja aber eben nicht so oder ich kenne diese Wortbedeutung gar nicht, die du mir hier gerade vorwirfst. Wie geht man denn damit um, wenn quasi eine Wortbedeutung tatsächlich, ich sag jetzt mal, wie historisch ausgerottet ist oder sozusagen tatsächlich eine Unkenntnis darüber heute besteht, was eigentlich der ursprüngliche Sinn des Wortes war. Würden Sie da trotzdem sagen, dass das dann unkorrekt ist, politisch unkorrekt ist, diese Wörter zu verwenden?
Das ist ein guter Punkt. Und ich denke, da ist eigentlich ganz einfach, damit umzugehen, nämlich nachzufragen. Gerade wenn Sie sowas bringen wie bei Nacht und Nebel, das muss man nicht wissen, dass das eine bestimmte historische Hintergrundgeschichte hat, dass das in der NS-Zeit geprägt worden ist. Und wenn man das benutzt, ohne das zu wissen, dann kann das passieren. Mir passieren auch teilweise Äußerungen, die in dem Sinn nicht politisch korrekt sind. Aber dann kann man nachfragen und je nachdem, in welchem Zusammenhang, kann man sich entschuldigen und kann sagen, oh, wusste ich nicht, habe ich was gelernt, mache ich nicht mehr. Warum eigentlich nicht? Warum ist es so schwierig, auch nachzufragen und auch mal einfach anzunehmen, dass eine bestimmte Wortweise nicht mehr angemessen ist.